Da für uns, die wir in Nordrhein-Westfalen groß geworden sind, war ja die Präsenz der Briten sowas ganz Normales. Ne? Also da viele Menschen hier haben ein ganz emotionales Verhältnis zu diesem Volk. Also ich bin mit BFBS groß geworden, dem britischen Radio, dem Armeesender. Ne? Und da ist so viel Trauer auch mit drin, merke ich auch bei mir persönlich ganz häufig. Mhm. So, was passiert da bei denen?
Aber diese Trauer sollte man auch mal ein bisschen zur Seite schieben, weil ich meine, wir haben ja ähnliche Probleme. Wenn man sich das anguckt, womit sich gerade Friedrich Merz rumschlägt, das ist ja so meilenweit davon nicht entfernt. Die Briten waren halt nur eher mit ihrem großen ersten Ausbruch dieses Rechtspopulismus. Und das Land ist natürlich immer noch ein absolut zauberhaftes und die Menschen sind immer noch genauso witzig, auch wenn das ein Klischee ist, aber da ist was dran und genauso liebenswert und freundlich und höflich, wie sie das immer waren. Natürlich ist die Stimmung angespannter und düsterer geworden, wie überall. Aber das ist jetzt kein uniquely British Phenomenon. Also das ist nicht nur ein britisches Phänomen. Und ich habe das im Übrigen aber auch bei der Buchpremiere am Mittwoch war das in Berlin gemerkt, wo das Delphi, ein großes Kino, komplett voll war und wo die Leute wirklich total begeistert für dieses Großbritannien wieder sind. Also ich glaube, es haben auch viele diese Trauer mittlerweile hinter sich gelassen. Und ich hoffe das auch, weil, wie gesagt, das Land als solches ist nach wie vor ein wunderbares, liebenswertes Land und die politische Krise, in die die Briten geraten sind, dafür können sie selbst am allerwenigsten, würde ich sagen.
Annette Dittert im Gespräch mit Rebecca Link aus der Reihe Denk ich an Europa. Und apropos Bundeskanzler Merz, der gerade angesprochen wurde, dass er bisweilen einen eigenwilligen Kommunikationsstil pflegt, weiß er vermutlich selbst. Er wolle nicht rund wie ein Kieselstein sein, hat er zuletzt gesagt. Auf dem Katholikentag war jetzt ein Kanzler zu erleben, der offenbar ernsthaft verstehen möchte, warum er weite Teile des Landes bei bestimmten Themen nicht erreicht. Tim Aßmann über den Kanzler und Kommunikator Friedrich Merz.
Am Ende dieser Woche saß Friedrich Merz auf einer Bühne in Würzburg. Vor ihm ein Saal voller Teilnehmer des Katholikentages und um seine Schultern ein Schal mit den Worten »Hab Mut, steh auf«. Das Motto des Treffens, es passt perfekt zur Botschaft des Kanzlers. Merz will das Land aufrütteln, die Bereitschaft für schmerzhafte Reformen schaffen. Aber er merkt, dass ihm das nicht ausreichend gelingt. Das Publikum in Würzburg erlebte einen sehr nachdenklichen Bundeskanzler.
Ich beschäftige mich in den letzten Wochen mit immer größerer Intensität mit der Frage, woran liegt das, dass es mir offensichtlich nicht gelingt, die Menschen im Lande hinreichend zu erreichen, auch zu überzeugen.
Das Problem ist dabei aus Sicht des Kanzlers, seine Art mit den Menschen zu reden.
Ich weiß, dass ich in meiner Kommunikation etwas verbessern muss, damit diese Botschaft besser verstanden wird. Das weiß ich.
Dass der Kanzler ein Kommunikationsproblem hat und das auch weiß, ist nicht neu. Dass er es so offen einräumt, allerdings schon. Merz arbeitet an sich. Ich muss noch mehr erklären, sagt er auf der Bühne in Würzburg. Und er will offenbar neben negativen Lagebeschreibungen stärker als bisher eine positive Aufbruchsstimmung vermitteln.
Ich möchte versuchen, ich gebe zu, der Versuch ist noch nicht erfolgreich abgeschlossen. Ich möchte versuchen, uns, dem Land, der Bevölkerung, trotz dieser Herausforderungen den Optimismus zu geben, dass wir es hinbekommen können.
Beim Katholikentag gab es nicht nur Applaus für den Kanzler, es wurde auch gepfiffen und gestört. Merz ließ sich davon nicht provozieren. Beim Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes einige Tage zuvor waren die Proteste lauter. Zum Beispiel, als der Kanzler die Notwendigkeit einer Rentenreform unterstrich und dafür ausgebuht wurde.
Das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder von der Bundesregierung. Ja, meine Damen und Herren, das ist Demografie und Mathematik.
Trotz der Buhrufe beließ es der Kanzler bei dieser Spitze. Er hielt beim DGB offenkundig eine Rede, mit der er die Debatte nicht weiter anheizen wollte.
Diese Reformvorhaben sind keine Bedrohung, sondern sie sind eine große Chance. Sie sind eine große Chance, meine Damen und Herren.
Der Kanzler wird in den nächsten Wochen und Monaten voraussichtlich um viel Verständnis für die Reformen werben müssen. Er wird versuchen, dabei besser zu kommunizieren, Missverständnisse und Provokationen zu vermeiden. Merz ist allerdings ein Freund des offenen Wortes und er legt weiterhin schnell mal nach, auch wenn es vielleicht besser wäre, nichts zu sagen. Beispiel Katholikentag. Obwohl sein Verhältnis zu US-Präsident Trump gerade nicht das Beste ist, ließ sich der Kanzler ohne Not zu diesem Satz hinreißen.
Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen. dort ausgebildet zu werden und dort zu arbeiten.
Friedrich Merz und seine Art, Dinge zu sagen. Die Auseinandersetzung des Kanzlers mit der eigenen Kommunikation, sie ist wohl noch nicht abgeschlossen.
Kultur.
Vielleicht im Sommer, so heißt ein neuer Coming-of-Age-Roman, geschrieben vom 26-jährigen Lucas Misan Yen Egger. Der Sohn eines vietnamesischen Vaters und einer deutschen Mutter erzählt in seinem Romandebüt von zwei Jugendlichen, die eine abenteuerliche Reise Richtung Nordsee machen. Peter Helling hat das Buch gelesen.
Die Realität trägt zwei Revolver. Der erste ist mit Enttäuschung, der zweite mit Hoffnungslosigkeit geladen. Andere Munition gibt es nicht. Und wenn man sich nicht rechtzeitig vor ihr versteckt, drückt sie ab. Das war Kians Erfahrung.
Eine bittere Erfahrung. Damit fängt es an. Der Roman zeigt die Hauptfigur Kian gleich zu Beginn in der Wohnung seines Vaters. Im 14. Stock eines Plattenbaus in Bielefeld. Der 15-Jährige kauert auf dem Teppichboden. Die Polizei, ein Sozialarbeiter kümmern sich um ihn. Ein Schicksalsschlag, über den wir zunächst nichts weiter erfahren, schleudert den Jugendlichen aus der Bahn. Kian ist von jetzt an alleine.
Alles vergeht, alles stirbt. Man muss nur lang genug warten. Und irgendwann löst sich sogar der Zwang zu atmen in Luft auf.
Kians Vater hat ihn zu Diebstählen angestiftet. Seine Mutter ist schon länger tot, fast 10 Jahre. Der Ton, mit dem der Autor Lucas Misa Nien Egger seine Hauptfigur beschreibt, ist desillusioniert, nie kitschig. Kian kommt ins Heim. Dort trifft er auf den ebenfalls 15-jährigen Marco mit Segelohren und Sommersprossen, die aussehen, als würden sie jeden Moment zu Boden fallen. Er will nach Jahren im Heim ausbrechen und er hat ein Ziel.
Ich muss an die Nordsee. Ans Meer? Fragt Kian. Ja, wieso? Willst du auch ans Meer? Keine Ahnung. Seine Stimme ist rau.
Marco hat vom Heimleiter aufgeschnappt, dass er eine Halbschwester hat. Alles, was er weiß, ist ein Name, ein Datum und ein Ort. Am 1. August soll er an der Nordsee sein. Und genau das hat er vor. Kian und er büchsen aus und gehen auf einen einwöchigen Roadtrip Richtung Norden. Marco will zu einer Familie, die er nie hatte. Kian aber will weg von seiner Familie, von den Erinnerungen, weg von allem. Die beiden Jugendlichen verbindet wenig am Anfang, aber...
Die wichtigsten Menschen sind nicht die, die man sich aussucht. Die wichtigsten Menschen stolpern ins Leben. Und sie sind die einzigen, die zu Familie werden können.
Sie übernachten in einer alten Scheune. Sie klauen ein klappriges Fahrrad, dann zwei Roller. Bei Melle treffen sie auf Sophia. Sie hilft ihnen bei ihrer Flucht. Und ein bisschen verliebt sich Kian in die Tochter steinreicher Eltern, die sich gerade scheiden lassen. Aufgeschürfte Knie, umgeknickte Knöchel, Sonnenbrand im Gesicht, immer auf der Flucht vor der Polizei. Kian und Marco schonen sich nicht, kämpfen sich durch. Die Geschichte ist zwar nicht neu, erinnert natürlich an Huckleberry Finn, auch an Wolfgang Herrndorfs Chick. Was neu ist, es ist ein bitteres Buch über Armut in einem reichen Land, das junge Menschen einfach fallen lässt. Die seelische Einsamkeit der Jungen wirkt hier nie plakativ. Ungesagte Worte, kleine Gesten der Abwehr, große Lügen bilden ein Geflecht aus schüchterner Welterkenntnis. Am Ende ist alles anders als gedacht. Das Finale ist packend. Und manchmal hat man längst gefunden, wonach man sucht.
Vielleicht im Sommer, der Debütroman von Lucas Misa Nien Egger, ist bei Piper erschienen, hat 272 Seiten und kostet 22 Euro. In der italienischen Stadt Modena. 8 Menschen wurden verletzt, 4 davon schwer, nachdem ein Auto in der norditalienischen Stadt in eine Menschenmenge gerast ist. Unsere Nachrichten halten Sie diesbezüglich auf den neuesten Stand. Anschließend hören wir uns wieder. Bis gleich.
Es ist 0 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Lukas Haag. Guten Abend. In Modena in Norditalien ist ein Mann mit dem Auto in eine Gruppe von Fußgängern gerast und hat dabei 8 Menschen zum Teil schwer verletzt. Laut Augenzeugen flüchtete er mit einem Messer in der Hand. Mehrere Passanten konnten den Mann überwältigen. Was bislang zu seinem Motiv bekannt ist, erklärt Verena Schelter, WDR Rom.
Also es heißt von Ermittlungsbehörden, dass es eher keine Anzeichen darauf gibt, dass es sich dabei um ein islamistisches Attentat handeln soll. Der Mann wurde mittlerweile verhaftet. Er befindet sich in der Prokura. Das ist sowas Ähnliches wie die Staatsanwaltschaft, und wird da vernommen. Der Mann ist Anfang 30, stammt aus Bergamo, soll Wirtschaft studiert haben, und Zeugen sollen ausgesagt haben, dass der Mann möglicherweise alkoholisiert gewesen sein soll oder auch unter Drogen stand. Das wurde bislang aber noch nicht bestätigt. Andere Hinweise, die es wohl aus Ermittlungskreisen gibt, was aber auch noch nicht offiziell bestätigt wurde, sondern nur Medienberichten darüber, ist, dass der Mann psychisch erkrankt sein soll.
In Wien läuft das Finale des Eurovision Song Contests. Inzwischen sind alle Künstler aufgetreten. Jetzt folgt die Punktevergabe. Die deutsche Teilnehmerin Sarah Engels aus Köln war am Abend schon früh dran. Sie trat mit ihrem Song Fire als zweite Künstlerin auf. In London war die Polizei im Großeinsatz wegen mehrerer Demos und dem Endspiel im britischen Fußballpokal. Der Nachrichtensender Sky News berichtet, dass nach Schätzungen der Polizei mehr als 60.000 zur Demo eines rechten Anti-Islam-Aktivisten gekommen waren. Zeitgleich seien mehr als 20.000 Menschen bei einer pro-palästinensischen Kundgebung gewesen. Bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet in der Nähe von Mannheim sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei sind es 2 Männer. Die Polizei sagte, dass das Flugzeug am Vormittag in Aachen gestartet ist.
WDR aktuell aus dem Stadion.
In der Fußball-Bundesliga steht nach dem letzten Spieltag der Saison fest, wer direkt absteigt. Es sind St. Pauli und Heidenheim, die beide verloren. Durch den 3:1-Sieg gegen St. Pauli hat Wolfsburg in der Relegation die Chance, die Klasse doch zu halten. Über die weiteren Ergebnisse Benedikt Kaninski, WDR Sport.
Trotz eines späten Ausgleichstreffers gegen Frankfurt bucht der VfB Stuttgart das Ticket für die Champions League. Auch der SC Freiburg spielt nach einem 4:1-Sieg gegen Leipzig nächste Saison international. Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach haben ihre jeweiligen Duelle gegen Bremen und Hoffenheim klar gewonnen. Außerdem trennen sich Leverkusen und der HSV 1:1 unentschieden. Der erste FC Köln verliert bei der Meisterfeier des FC Bayern München klar mit 1:5.
Das Wetter für Nordrhein-Westfalen. In der Nacht zieht Regen auf bei noch zwischen 7 und 1 Grad. Der Tag startet oft sonnig, danach zieht es sich aber wieder zu und es kommen auch Schauer runter. Dazu in Brilon bis 14 Grad, in Dienstlaken sind 15, in Duisburg bis 16 Grad drin. Am Montag dann auch mehr Wolken als Sonne und immer wieder nass bei bis 18 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit einer Entwarnung für die A8 Karlsruhe Richtung München. Es ist kein Falschfahrer mehr zwischen Kreuz Stuttgart und Stuttgart Flughafen Messe unterwegs. Die A39 Richtung Wolfsburg ist zwischen Bad Eckenstedt und Westerlinde wegen Aufräumarbeiten gesperrt. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Duisburg wegen Brückenarbeiten bis Dienstag früh gesperrt. Dann die nächste Sperrung auf der A61 Mönchengladbach Richtung Venlo zwischen Kreuz Mönchengladbach und Meckenstein betrifft beide Richtungen und geht bis Montag 5 Uhr. Sowie die A67 Darmstadt Richtung Mannheim zwischen Lorsch und dem Firnheimer Dreieck. Hier haben wir eine Sperrung wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen etwa 5 Uhr. Die Umleitungsempfehlung führt ab dem Darmstädter Kreuz über die parallel verlaufende A5.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Ich bin Milad Kupay. Hallo. Die FDP sucht nach dem Debakel bei der Bundestagswahl und dem Ausscheiden aus dem Bundestag weiter nach einem Neustart. Wochenlang wurde darüber spekuliert, wer die Liberalen künftig führen soll und ob es zu einem echten Machtkampf an der Parteispitze kommt. Zuletzt hatten sich mit Wolfgang Kubicki und Nordrhein-Westfalens FDP-Chef Henning Höhne gleich 2 prominente Liberale in Stellung gebracht. Kurz vor dem Bundesparteitag zeichnet sich jetzt aber eine neue Lösung ab. Dietrich Karl Meurer.
Der Streit um die Führung der FDP ist entschieden. Der Landeschef der Liberalen in Nordrhein-Westfalen, Henning Höhne, zieht seine Kandidatur für den Bundesvorsitz zurück. Das bestätigte ein Sprecher der FDP NRW mehreren Nachrichtenagenturen. Zuerst berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber. Höhne will nun als erster stellvertretender Bundesvorsitzender antreten. Damit bleibt Wolfgang Kubicki der einzige Kandidat für den Parteivorsitz. Der langjährige FDP-Vize will sich Ende Mai auf dem Bundesparteitag wählen lassen. Höhne und Kubicki sagten der FAZ, sie hätten den Schritt gemeinsam vorbereitet. Beide wollten die Partei wieder stärken und die Kräfte in der FDP bündeln. Kubicki kündigte an, eng mit Höhne zusammenzuarbeiten. Die Liberalen stecken seit Monaten in einer schweren Krise. Bei der Bundestagswahl scheiterte die FDP an der 5%-Hürde und zog nicht mehr in den Bundestag ein. Auch bei mehreren Landtagswahlen verlor die Partei zuletzt deutlich. Danach trat die gesamte Parteiführung zurück. Zunächst wollte auch Ex-Fraktionschef Christian Dürr wieder kandidieren. Nach der Bewerbung von Kubicki zog er seine Kandidatur aber zurück.
Ja, und über dieses Thema hat WDR-Kollegin Rebecca Link mit Stefan Marschall gesprochen, Politikwissenschaftler an der Uni Düsseldorf. Die erste Frage: Höhne zieht seine Kandidatur zurück, Kubicki geht als einziger ins Rennen. Das ist ja eine interessante Entwicklung, oder?
Ja, es ist interessant, aber es ist strategisch schlau, was da passiert. Man erspart sich nun auf dem Parteitag eine Kampfabstimmung, die ja immer Gewinner und Verlierer produziert, sowohl auf Seiten der Kandidaten, aber auch auf Seiten derer, die abstimmen. Und das hätte die Partei noch ein wenig mehr strapaziert, als sie ohnehin strapaziert ist. Und insofern ist das ein schlauer Move gewesen, der jetzt gemacht wurde.
Schauen wir mal auf prägende Gesichter der Partei wie Christian Lindner oder auch Guido Westerwelle. Kubicki ist ja auch so einer, seit 1971 in der Partei. Also der ist länger Parteimitglied als Höhne auf der Welt ist. Womit er andererseits nicht gerade, sagen wir mal, die Parteijugend repräsentiert. Was sagt das über die Erneuerungschancen der FDP, wenn Kubicki jetzt Chef wird?
Ja, gut, ich würde Kubicki eher lesen, ist eine lebensrettende Maßnahme für die FDP. Also es geht darum, dass die FDP jetzt überhaupt noch stattfinden muss in irgendeiner Form. Und sie ist nicht mehr oder kaum noch Parlamenten vertreten. Und wenn die Umfragen sich bewahrheiten, wäre sie im nächsten Jahr, Mitte nächsten Jahres nur noch in einem Landesparlament vertreten. Also das ist eine existenzbedrohende Situation, in der die FDP ist. Und da ist Kubicki jetzt eine Art Retter in der Not, vielleicht auch eine Art Mission Silberlocke in der FDP, in der es darum geht, jetzt wird mehr Aufmerksamkeit für die FDP zu gewinnen für dieses eine Jahr. Und es ist ja auch gleichzeitig eine Art Teamlösung, die da gefunden wurde. Die nächste Generation steht dann ja schon auch vor der Tür und ist mit Henning Höhne ja auch an Bord.
Hm. Für welchen Kurs steht denn jetzt dieses neue Team?
Ja, beide vertreten unterschiedliche Perspektiven innerhalb der FDP. Henning Höhne gilt eher als jemand, der die liberale Mitte vertritt und hier insbesondere im Bereich der Bildungspolitik profiliert ist. Wolfgang Kubicki ist wirtschaftsliberal und hat teilweise aber auch ein paar Ausschläge nach rechts. Also von daher auch unterschiedliche Strömungen, die hier zusammengebunden werden. Auch das eine Lösung, die ja integrieren soll, die die verschiedenen Richtungen innerhalb der Partei zusammenbringen soll.
Sie reden ja von einer klugen Strategie, ne, die hier gerade umgesetzt wird. Und diese Strategie scheint ja auch zu beinhalten, Höhne dann so ein bisschen in Stellung zu bringen, um dann eben in nächster Zukunft vielleicht mehr Verantwortung in der Partei zu übernehmen. So sehen das ja viele. Sie auch?
Ja, ich würde das so lesen, dass da tatsächlich auch schon eine Perspektive aufgebaut wird. Es ist klar, und das hat Kubicki auch immer gesagt, dass er nur eine Zwischenlösung sein kann, dass er nicht die Zukunft der Partei ist. Aber er ist derjenige, der es schafft, aufgrund seiner Prominenz, aufgrund auch seiner markanten Sprache und seiner Provokationen, der Partei wieder die Aufmerksamkeit zu bringen, die sie jetzt zurzeit benötigt, weil ihr die parlamentarische Basis bröckelt. Und insofern ist er eine Übergangsperson, eine Übergangsfigur innerhalb der FDP. Die Zukunft wird anders aussehen und da hat sich jetzt Henning Höhne schon in Stellung gebracht mit seinen Positionen. Und er ist ja nun auch als Landesvorsitzender der FDP in NRW in einer ganz zentralen Position, jetzt schon in der Partei.
Finden das eigentlich alle in der FDP gut? Also da gibt es ja durchaus auch Stimmen, die sagen, hier werden Entscheidungen im Hinterzimmer getroffen. FDP-Vorstand Helmer Hahner hat gesagt, wenn die Partei des Wettbewerbs Angst vor einem innerparteilichen Wettbewerb habe, was habe sie dann noch für einen Gestaltungsanspruch?
Anspruch. Ja gut, also der Wettbewerb jetzt in hinsichtlich der Führungsspitze wäre ja für die Partei durchaus auch eine Zerreißprobe geworden. Also von daher ist diese Lösung, die gefunden wurde, ja vielleicht auch gar nicht so ganz schlecht, auch trotz des Wettbewerbs. Und der Wettbewerb hat ja so gesehen schon ein wenig stattgefunden. Wir haben ja schon einen kurzen Wahlkampf gesehen zwischen den beiden Kandidaten und jetzt ist das überführt worden in eine Teamlösung. Das ist für Parteien generell immer besser, wenn man versucht, solche Konflikte dann auch von Parteitagen wegzuhalten und das nicht eskalieren zu lassen, denn letzten Endes geht es ja darum, dass die FDP geschlossen in die nächsten Wahlkämpfe geht, die ja sehr schwer sein werden für diese Partei.
Es ist ja, das muss man auch immer mal wieder sagen, nicht das erste Mal, dass die FDP wirklich schwere Zeiten hatte. Ne? Also die sind immer mal wieder unter die 5% gerutscht. Ne? Und gerade Herr Kubicki hat sich da ja als guter Wahlkämpfer dann tatsächlich erwiesen und hat da wieder Erfolge erreichen können. Wie ist so Ihr Ausblick in die Zukunft für diese Partei?
Ja, ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen an der Stelle. Wir sehen, dass die FDP so eine Stammwählerschaft von rund 3% hat. Das heißt, sie ist unterhalb der 5%-Hürde. Im Moment schaut sie sich auch die 5%-Hürde von unten an, was alle Umfragen angeht. Aber sie hat ein Potenzial von 15%. Das heißt, sie könnte noch mehr Menschen gewinnen. Sie könnte über die 5%-Hürde springen. Dazu braucht sie zum einen Aufmerksamkeit. Dafür sorgt Kubicki. Dafür muss sie aber auch nochmal programmatisch klar machen, wofür sie steht. Und eigentlich ist die Zeit für die FDP keine schlechte, denn die CDU rückt weiter in Richtung links, sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene durch die entsprechenden Koalitionen. Da ist Raum für die FDP, von daher gibt es da eine Möglichkeit und wir sehen ohnehin sehr viel Dynamik im Parteiensystem und bei den Wählern. Da gibt es also Möglichkeiten, aber es ist trotzdem noch unwägbar.
Sagt der Politikwissenschaftler Stefan Marschall. Im Limburger Hof in Rheinland-Pfalz, da ist gestern am Vormittag ein Kleinflugzeug verunglückt. Zwei Insassen der Maschine sind dabei gestorben. Jessica Sici fasst das ganze Geschehen mal zusammen.
Trümmerteile lagen über mehrere Straßen verteilt. In einem Garten landete der Propeller, in einem Baum hing eine Landkarte, in einer Hecke fand man unter anderem ein T-Shirt und in einer anderen Straße ein Schuh und ein Helm. Mehrere Hausdächer wurden beschädigt. Anwohner wurden durch den direkten Absturz nicht verletzt. Leonie Schwörer wohnt in der Nähe der Absturzstelle und wollte sofort helfen.
Ich bin dann direkt raus, da ich auch medizinische Fachangestellte bin und geguckt, ob man irgendwo Erste Hilfe leisten kann. Und mit den anderen Anwohnern hier haben wir dann auch geguckt, ob wir das Cockpit finden, haben das dann auch in einem Vorgarten gefunden. Leider hat man schon beim ersten Sehen gesehen, dass man nichts mehr machen kann leider, dass die Person ziemlich eingequetscht war. Und dann haben wir nur noch auf Krankenwagen, Feuerwehr, Notdienst gewartet.
Vor Ort waren unter anderem Polizei, Feuerwehr, THW und der Katastrophenschutz.
So, bevor wir da gleich weiterhören, eine Gefahrenmeldung. Hier ist der Verkehrsservice der ARD Infonacht. Achtung, Falschfahrer auf der B5 Nauen-Charlottenburg. Zwischen Wustermark-Ost und Dalgo-Döberitz kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte äußerst rechts fahren, nicht überholen.
Über Limburger Hof flogen außerdem zwei Hubschrauber und eine Drohne, um Luftbilder machen zu können. Die Anwohner kamen immer wieder aus ihren Häusern, schauten nach oben oder suchten Gespräche in der Nachbarschaft.
Ich war in meiner Küche, hab die Spülmaschine eingeräumt, hab währenddessen aus dem Fenster geguckt, dann gab es einen lauten Knall. Hab dann bei unserer Garage gesehen, wie da so ein Trümmerteil reingeflogen ist. Ich habe zuerst gedacht, es war eine Rakete oder irgendwas. Dann war es sehr lange sehr laut und dann kamen auch schon die Einsatzkräfte, es hat angefangen zu regnen und war überall Chaos hier eigentlich.
Also im Zimmer hat man wie so einen Überschall gehört. Dann gab es die ganzen Teile, die rumgeflogen sind.
Da ist auch ein Teil im Haus nebenan eingekracht, also ins Dach vom Nachbarhaus. Ich dachte, es wäre irgendeine Art von Luftangriff, so hat sich das angehört, weil es einfach extrem laut war und auch sehr, sehr viele Geräusche nacheinander irgendwie eingeprasselt sind. Dann habe ich einfach gesagt, wir sollten schnell in den Keller gehen, weil ich eben nicht wusste, was das ist.
Für Anwohner wurde eine Anlaufstelle eingerichtet, sagt Andreas Pulgné, Bürgermeister von Limburger Hof.
Wir haben eine Stelle eingerichtet im Albert-Schweitzer-Haus. Dort können alle Zeuginnen und Zeugen sich melden und ihre Erkenntnisse mitteilen. Wir haben an der gleichen Örtlichkeit auch Kräfte der Notfallseelsorge, falls dort Bedarf bestünde. Ansonsten ist das Technische Hilfswerk im Moment vor Ort und schaut, wie wir Dächer abdecken können. Und eine große zeitliche Dimension wird auch noch die Bergung der Trümmerteile und auch der Personen mit sich bringen.
Laut der Polizei war das Flugzeug in Aachen-Merzbrück gestartet. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall, bevor das Flugzeug abstürzte. Wohin die Maschine unterwegs war, ist nach Polizeiangaben noch unklar.
Die ARD-Infonacht.
In der Demokratischen Republik Kongo steigt die Zahl der Ebola-Toten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden im Nordosten des Landes bislang 80 Todesfälle gemeldet, die auf das Ebola-Virus zurückgehen. Es gebe 246 registrierte Verdachtsfälle. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat 500.000 US-Dollar aus einem Katastrophenfonds freigegeben und schickt medizinisches Personal und Ausrüstung, um den Ebola-Ausbruch einzudämmen. Karin Mensch.
Ein Alltag mit Angst. Menschen sind auf der Straße unterwegs, kaufen an kleinen Marktständen Obst und Gemüse in der Provinzhauptstadt der betroffenen Region Ituri. Hier im äußersten Nordosten der Demokratischen Republik Kongo sind viele in großer Sorge wegen des Ebola-Ausbruchs. Einer von ihnen ist Jean-Marc Asimwe. Er arbeitet als Motorradtaxifahrer, erzählt er der Nachrichtenagentur AP. Wir fürchten uns sehr vor dieser Krankheit. Im Moment wissen wir nicht wirklich, um welche Variante es sich handelt. Jeden Tag sterben Menschen. Jeden Tag begraben wir 2, 3 oder sogar mehr Tote. Es wurden erste Fälle einer seltenen Ebola-Variante nachgewiesen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es für diese Variante derzeit keinen zugelassenen Impfstoff. Der Ausbruch ist auch deshalb gefährlich, weil Teile der Region Ituri sehr abgeschieden und deshalb schwer erreichbar sind. Dort gibt es dichten Regenwald und kein ausgebautes Straßennetz. Es ist also schwierig, genau zu sagen, wie viele Menschen dort wirklich infiziert sind, und es ist auch schwierig, diesen Menschen zu helfen. Der letzte Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo endete vor knapp einem halben Jahr. Er konnte innerhalb von 3 Monaten eingedämmt werden. Zum Schutz der Bevölkerung wurden knapp 50.000 Menschen gegen Ebola geimpft. Ebola ist eine Virusinfektion, die von Mensch zu Mensch übertragen wird. Vor allem durch Blut oder andere Körperflüssigkeiten. Wird die Krankheit nicht behandelt, endet sie meist tödlich. Die Weltgesundheitsorganisation wird die örtlichen Gesundheitsbehörden unterstützen, sagt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wir haben medizinische Hilfsgüter und Schutzausrüstung nach Bunia geschickt, in die Provinzhauptstadt der betroffenen Region Ituri. Zudem haben wir 500.000 US-Dollar aus einem Notfallfonds für Katastrophen freigegeben, um den Ausbruch einzudämmen. Die Zahl der Infizierten und Toten, sie könnte noch steigen. Im Nachbarland Uganda gibt es einen ersten Fall. Durch den lebhaften Grenzverkehr könnte sich Ebola auch dort weiter verbreiten.
Offiziell herrscht zwischen Israel und dem Libanon eine Waffenruhe seit einem Monat. Aber nach US-Angaben haben sich nun die beiden Länder auf eine Verlängerung der Waffenruhe um 45 Tage geeinigt. Die Verhandlungen laufen unter Vermittlung der Vereinigten Staaten weiter, aber die aktuell geltende Waffenruhe war immer wieder verletzt worden. Moritz Behrendt.
Die Waffenruhe wurde verlängert, die Waffenruhe scheint weiterhin nicht zu halten. Kurz nachdem in Washington die Einigung zwischen den Unterhändlern der libanesischen und der israelischen Regierung verkündet wurde, meldete die libanesische Nachrichtenagentur einen israelischen Angriff im Süden des Landes. Ein Zentrum des Zivilschutzes sei getroffen worden. Es habe 6 Tote gegeben, unter ihnen 3 Sanitäter. Das ist keine Waffenruhe, das ist Betrug, sagt Sarah, eine junge Frau, die aus dem Süden nach Beirut geflohen ist. Sie kommt aus der Nähe von Nabatir. Dort gebe es weiterhin täglichen Beschuss mit Toten und Verletzten. In Beirut hoffen die Menschen, dass sie wenigstens hier in der Hauptstadt sicher sind. Aber das ständige Surren der über der Stadt kreisenden israelischen Drohnen macht ihnen die Machtverhältnisse deutlich. Dies habe sich auch bei den Verhandlungen in Washington gezeigt, sagt ein Mann namens Khalil Khalil. Auch er ist aus dem Süden geflohen, sucht momentan in Beirut nach Arbeit. Unsere Regierung ist schwach dorthin gegangen und hat unsere Druckmittel aufgegeben. Jetzt stellt Israel die Bedingungen. Die zentrale Forderung der Israelis, eine konsequente Entwaffnung und Entmachtung der pro-iranischen Hisbollah. Die Libanesen wiederum verlangen zunächst einen Rückzug der israelischen Armee aus ihrem Land. Es ist eine Art Teufelskreis, sagt der Anwalt und politische Aktivist Fuad Dibbes. Niemand sei bereit, den ersten Schritt zu tun. Es ist unwahrscheinlich, dass die Menschen im Süden bereit sind, ihre Waffen niederzulegen, solange israelische Soldaten im Libanon sind und Israel seine Angriffe fortsetzt. Im Libanon herrscht Skepsis vor, dass Verhandlungen in Washington und Absprachen mit Israel zu mehr Frieden führen. Präsident Joseph Aoun und die aktuelle Regierung wollen Gesprächen dennoch eine Chance geben. Ali Hamdan ist der wichtigste Berater des mächtigen Parlamentspräsidenten Nabih Berri. Dessen schiitische Amal-Partei steht der Hisbollah nahe. Die lehnt Verhandlungen mit Israel ab. Hamdan äußert sich öffentlich diplomatischer. Aus Respekt vor dem libanesischen Präsidenten, wie er sagt. Aber er hat auch eine klare Forderung.
Definitely we would like to see.
Auf jeden Fall wünschen wir uns, dass der Vermittler, also die USA, Druck auf Israel ausübt, sich zu einer echten Waffenruhe zu bekennen, sodass die Verhandlungen fortgeführt werden, während die Waffen ruhen und nicht unter Beschuss. Dass auch die Hisbollah weiterhin Ziele in Israel angreift und gegen israelische Soldaten im Libanon kämpft, bezeichnet Hamdan als Reaktion auf das andauernde israelische Bombardement. Es gibt im Libanon aber auch scharfe Kritik an der pro-iranischen Miliz. Johnny Abi Haida, ein Krankenhausmanager im Ruhestand, behauptet, die große Mehrheit der Libanesen, sogar ein großer Teil der Schiiten, ist nicht für die Hisbollah. Sie wollen den Staat und die Armee stärken. Wer für den Iran ist, der soll doch dorthin gehen. Was die Mehrheit der Libanesen will, ist schwer zu belegen. Meinungen im Land gehen weit auseinander, Umfragen sind notorisch unzuverlässig. Die Hoffnung auf mehr Sicherheit und Stabilität ist in jedem Fall weit verbreitet. Der Weg dorthin ist jedoch noch lang. Die Gespräche mit Israel sollen in weiteren Runden Ende Mai und Anfang Juni fortgesetzt werden.
Rap trifft Renaissance, Beats treffen Bilderrahmen. Die Hamburger Kunsthalle bricht mit klassischen Museumsregeln und macht Kunst hörbar. Bei Beats and Art macht Rapper Sherlock F. aus Bildanalyse Punchlines und aus der Museumsführung eine Performance. Jeden ersten Donnerstag im Monat, wenn der Eintritt in der Kunsthalle frei ist. Antonia Reif hat sich das angeschaut, hätte ich beinahe gesagt, aber in diesem Fall auch angehört.
Ja. Wie die Betrachter eines Betrachters einer vernebelten Landschaft, die dünne, was mag er denken, was mag er fühlen.
Hochkultur trifft Hip-Hop. Vor Caspar David Friedrichs Wanderer über dem Nebelmeer trifft Rap auf Romantik. Die Kunsthalle wagt mit dem Format ein Experiment. Klassische Kunst neu denken, und zwar mit Rap als Methode.
Ja, und ist das ein Kalypso, ihr könnt die beiden hier sehen.
Vor Max Beckmanns Gemälde Odysseus und Kalypso performt Mark Acton alias Sherlock F. vorbereitete Rap-Texte, samt Bildbeschreibung und Analyse. Statt Stilepochen im Flüsterton, Reime, Beats und neue Perspektiven auf alte Meisterwerke.
Seht ihr das Schiff, das große mit den drei Masten? Wir werden uns ein neues Leben und ein Heim schaffen. Die nächsten Tage werden nicht einfach auf hoher See. Doch denkt an das, was kommt, Kinder, wir müssen nach vorne sehen.
Was passiert, wenn ein Gemälde nicht nur angeschaut, sondern gerappt wird? Hörbar, spontan und überraschend anders. Sherlock F. reimt über die Menschen auf den Bildern, über Flucht und Migration im 19. Jahrhundert oder Kolonialismus in Hamburg. Eine musikalische Bildanalyse mit historischer Einordnung.
Es gibt natürlich erstmal eine emotionale Komponente, die dann vielleicht auf einmal anders wirkt, als wenn eine Person einfach nur normal spricht. Ich glaube, das ist normal, das bringt Musik so mit sich und das ist das Schöne an Musik. Natürlich ist das vielleicht auch für Menschen interessant, die jetzt normalerweise sich jetzt keine Führung in einem Kunstmuseum oder einem Kulturmuseum anschauen würden, dass sie eben vielleicht dann über diesen Zugang da eben so einen Eintritt bekommen.
Die Kultur blüht auf, die Wirtschaft modernisiert, doch die politische Entwicklung stagniert.
Reime und Punchlines ersetzen den klassischen Audioguide, ohne den Inhalt zu verlieren. Der Rapper und Kulturwissenschaftler bereitet sich ausführlich vor, bleibt nah am Werk, liefert Kontext und Haltung.
Schon sehr lange schreibe ich ja Rap-Texte, schon seit über 20 Jahren. Und es war für mich halt total interessant, diese Themen, mit denen ich mich sowieso auseinandersetze, berufsmäßig, weil ich mich dafür interessiere, das eben dann in so eine künstlerische Textform zu packen.
Das Format bricht bewusst mit Museumsregeln. Laut, kritisch und assoziativ. Das Publikum wirkt sichtlich amüsiert und interessiert im Takt.
Ich finde so die Verbindung aus dem Wissen über die Werke, die geschichtlichen Hintergründe und gleichzeitig auch noch ein bisschen eigene Interpretation vielleicht.
Ja. Und auch so Aktuelles bringt er ja auch mit rein. Ne? Und das wirkt irgendwie sehr authentisch und ehrlich, finde ich.
Mhm. Anno 1911, industrieller Wandel, Hamburg längst schon Global Player und angeschlossene Welthandel.
Vielleicht braucht es manchmal keinen neuen Blick auf die großen Werke, sondern einfach einen neuen Beat.
Antonia Reif war das über die rappende Kunstführung Beats and Art in der Hamburger Kunsthalle. Das nächste Mal am 4. Juni, dem ersten Donnerstag im Monat. Der Eintritt ist dann frei.
Sport.
mit Stefanie Lavoie. Es war ein Krimi, aber kein Leckerbissen. Das Abstiegsduell zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg an diesem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen haben es geschafft. Sie dürfen nachsitzen. Durch den 3:1-Erfolg bei den Hamburgern hat sich Wolfsburg den Einzug in die Relegation gesichert. Das Tor von Cenan Pejcinovic hatte in der 80. Minute den Weg zum Sieg geebnet. Der Stürmer war im Anschluss an die Partie dementsprechend erleichtert.
Ja, ich würde schon sagen, dass eine gewisse Last von den Schultern gefallen ist. Wir wissen, es ist noch nicht vorbei. Wir haben noch 2 Spiele, aber ich glaube, nach heute kann man sagen, wir haben gekämpft. Ja, ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und auf die Fans, die da waren und uns geholfen haben und supportet haben, weil dieser Sieg war wichtig.
Zum dritten Mal nach 2017 und 2018 spielt Wolfsburg damit die Relegation. Diese wird kommenden Donnerstag und am Pfingstmontag ausgetragen. Neben St. Pauli steigt auch Heidenheim ab. Der FC verlor gegen Mainz mit 0:2. Die Meisterschaft gesichert hatte sich der FC Bayern ja bereits am 30. Spieltag. Die Saison schlossen die Münchner mit einem 5:1 gegen Köln ab. Taufik Khalil war in der Allianz Arena dabei.
Zum Schluss nochmal ein meisterlicher Auftritt, passend zur Übergabe der Meisterschale. An einem emotionalen Nachmittag in der Münchner Arena, an dem unter anderem Leon Goretzka nach 8 Jahren in München verabschiedet wurde. Im Spiel die große Harry Kane Show mit 2 Treffern in der ersten Viertelstunde und einem weiteren in der zweiten Hälfte. Said El Mala verkürzt mal kurz für Köln. Dazwischen trifft aber nochmal Tom Bischoff. Nicolas Jackson macht den 5. Treffer für die Münchner, die damit auf 122 Saisontore kommen. Niemals zuvor hat eine Mannschaft in den europäischen Top-Ligen so oft getroffen. Manuel Neuer nimmt am Ende die Meisterschale entgegen und nächste Woche wollen die Bayern mehr im Pokalfinale gegen Stuttgart.
Der VfB spielte gegen Frankfurt 2:2 und folgt Meister Bayern, Dortmund und Leipzig in die Champions League. In der Europa League treten in der kommenden Saison Hoffenheim und Leverkusen an. Als 7. hat sich Freiburg für die Conference League qualifiziert. Sollte der Sportclub am Mittwoch das Europa League Finale gewinnen, wäre er gar in der Champions League spielberechtigt. Die weiteren Ergebnisse des 34. Spieltages. Leverkusen und der HSV trennten sich 1:1. Bremen unterlag Dortmund 0:2. Freiburg schlug Leipzig 4:1 und Mönchengladbach Hoffenheim mit 4:0. Union Berlin schoss gegen Augsburg ebenfalls 4:0 Tore. Der Gegner Wolfsburgs in der Relegation wird heute ermittelt, wenn in der zweiten Liga der letzte Spieltag ausgetragen wird. 3 Teams rechnen sich dort noch Chancen aus. Alle 3 haben 59 Punkte auf ihrer Habenseite. Der aktuell 2. Elversberg empfängt Schlusslicht Münster. Hannover 96 spielt zu Hause gegen Nürnberg. Und Paderborn muss in Darmstadt ran. Alle Zweitligapartien werden zeitgleich um 15.30 Uhr angepfiffen. Startschuss für die Playoffs in der deutschen Basketball-Bundesliga. Im ersten Viertelfinalspiel der Best-of-Five-Serie besiegte Pokalsieger Bamberg Ulm mit 80:74. Die Baskets Bonn unterlagen Würzburg 54:69. Jonathan Navarez hat seinem arg gebeutelten Team Emirates seinen weiteren Etappensieg beim Giro d'Italia beschert. Holger Gersker berichtet von der 8. Etappe.
Tadej Pogacar ist nicht am Start und dennoch prägt die Mannschaft des viermaligen Tour de France-Gesamtsiegers diese Giro-Woche. Dabei hat das Team Emirates durch Stürze schon 3 seiner 8 Fahrer verloren. Und dennoch gelang Etappensieg Nummer 3 zum 2. Mal durch Jonathan Navarez aus Ecuador. Der war der eindeutig stärkste eines großen Ausreißerfeldes und ließ sich auch am extrem steilen Anstieg zum Ziel nicht mehr einholen. Nur mit der Gesamtwertung hat das Team aktuell nichts zu tun. Es führt weiterhin der Portugiese Afonso Olalho mit über 3 Minuten vor den dahinter lauernden Topfavoriten, angeführt vom 2-maligen Toursieger Jonas Vingegaard aus Dänemark.
Der Giro endet am 31. Mai in Rom.
Der Sport war das mit Stefanie Lavoie hier in der ARD Infonacht.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 0:29 Uhr mit Gabriela Kühne.
In der norditalienischen Stadt Modena ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Nach Angaben der Behörden wurden mindestens 8 Menschen verletzt, davon 4 schwer. Aus der Nachrichtenredaktion Viktor Kupka.
Der Wagen soll mit hoher Geschwindigkeit in eine Gruppe von Passanten gefahren sein. Danach soll der Fahrer versucht haben zu fliehen und verließ das Auto mit einem Messer in der Hand, berichteten mehrere Augenzeugen. Die Polizei konnte ihn wenig später festnehmen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die italienische Regierungschefin Meloni sprach von einem äußerst schwerwiegenden Vorfall und dankte den Bürgern, die mutig eingegriffen haben, um den Täter aufzuhalten.
In London sind Zehntausende Demonstranten bei 2 gegensätzlichen Demos auf die Straßen gegangen. Bei der Kundgebung eines rechtsextremen Aktivisten waren nach Schätzungen 60.000 Menschen dabei. Zeitgleich fand eine pro-palästinensische Demo statt, an der 20.000 Menschen teilgenommen haben sollen. Die Londoner Polizei war mit einem Großaufgebot von 4.000 Kräften im Einsatz. Bei den Kundgebungen kam es nur zu kleineren Zwischenfällen. Etwa 30 Menschen wurden festgenommen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung fordert die Bundesregierung auf, Subventionen abzubauen. Sparpotenzial gäbe es zum Beispiel bei der Pendlerpauschale, beim Dieselprivileg und beim Dienstwagenprivileg, sagte DIW-Präsident Fratscher der Welt am Sonntag. Aus der Nachrichtenredaktion Thomas Bertsch.
Die Rente müsse reformiert und Vermögen stärker besteuert werden, so Fratscher. Wichtig sei ein Reformgesamtpaket, bei dem jeder einen Beitrag leiste. Der Bund der Steuerzahler fordert ebenfalls, Subventionen und Steuervergünstigungen zu kürzen, und zwar um 10%. Vereinspräsident Holznagel sagte der Mediengruppe Bayern, die von Unionsfraktionschef Spahn vorgeschlagene Abschmelzung von 5% reiche nicht aus.
Im baden-württembergischen Pforzheim wird heute eine Weltkriegsbombe entschärft. Rund 27.000 Menschen müssen die Evakuierungszone bis 8 Uhr verlassen haben. Der Radius des Sperrbezirks betrifft einen Großteil der Innenstadt. Rund 1.500 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und DRK sind in Pforzheim im Einsatz. Gegen Mittag wird für die Entschärfung auch die Bahnstrecke für den Nah- und Fernverkehr gesperrt. Dann können die Kampfmittelbeseitiger ihre Arbeit aufnehmen und die britische 1,8 Tonnen Weltkriegsbombe mit ihren 3 Zündern entschärfen. Das Wetter in Deutschland. Heute Nacht nach anfänglichen Schauern teils klar, teils wolkig und oft trocken, Werte zwischen +8 und -2 Grad. Tagsüber Sonne und Wolken im Wechsel, vereinzelt Schauer. Im Westen mehr Wolken und einzelne Gewitter, maximal 13 bis 20 Grad. Am Montag im Westen Schauer und Gewitter, im Osten freundlich und trocken, 12 bis 22 Grad und am Dienstag wechselhaft bei 16 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit einer Entwarnung für die B5 Nauen Richtung Charlottenburg. Es ist kein Falschfahrer mehr zwischen Wustermark-Ost und Dalgo-Dürwörz unterwegs. Ja, ansonsten sieht's gut aus. Keine Staus oder größeren Verkehrsbehinderungen. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Milat Kupay. Der 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homophobie, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Der Anlass für unseren Hauptstadtkorrespondenten Dietrich Karl Meurer im ARD-Interview der Woche mit Sophie Koch zu sprechen. Sie ist Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Schauen wir zunächst auf eine Debatte, die Sophie Koch selbst ausgelöst hat. Wegen eines Instagram-Posts steht Koch in der Kritik. In dem Post hat sie unter anderem Alice Schwarzer vorgeworfen, Frauenrechte gegen die Rechte von Transmenschen auszuspielen. Der Post zeigt eine Bildmontage auf einer Ebene Alice Schwarzer mit der Harry Potter-Autorin J.K. Rowling und US-Präsident Trump. Daran gibt es ja heftige Kritik. Und so war die erste Frage an Sophie Koch. War der Post ein Fehler?
Nein, der Post war kein Fehler. Ich möchte auch dazu sagen, dass ich mit dem Post nicht die Debatte angefangen habe, sondern ich glaube vor allem Alice Schwarzer, die danach nicht nur einen Artikel, sondern mehrere dazu geschrieben hat, zeigt für mich aber auch, dass ich ja auf jeden Fall einen Nerv getroffen habe. Weil was wir mit dem Post gemacht haben, war einfach nur klarzustellen, dass es 3 Personen sind, die eben sehr eindeutig Frauenrechte oft über Transrechte stellen oder Transrechte nutzen für eben eine, wie ich finde, vergiftete Debatte. Und meine Meinung dazu ist ganz klar, dass es eben zwei Gruppen sind, die sich nicht gegeneinander ausspielen lassen dürfen. Und ich möchte auch nicht, dass das passiert.
Können Sie noch ein bisschen erläutern, wo Sie sehen, dass Frau Schwarzer was falsch gemacht hat?
Sie hat in vielen Interviews, ich glaube auch rund um das Selbstbestimmungsgesetz, immer wieder die Ansichten unterstützt, die zum Beispiel Transpersonen und das Selbstbestimmungsgesetz als eine Gefahr sehen für Frauenrechte. Und wir sehen aber, dass das nicht der Fall ist. Das Selbstbestimmungsgesetz wurde von unfassbar vielen Menschen genutzt, damit sie endlich ihre eigene Identität auch entsprechend ausleben können. Und das ist ein riesengroßer Gewinn für die Community und ist nichts, was Frauenrechte irgendwie einschränkt.
In der Zeitschrift Emma, deren Herausgeberin Alice Schwarzer ist, wird sogar ihre Entlassung gefordert. Wie sehr trifft sie das?
Ich sag mal so, Frau Schwarzer ist mit Sicherheit nicht die Einzige oder Erste, die sowas fordert, aber ich bin da ganz gelassen. Ich finde, ich mache meinen Job ziemlich gut und ich werde den auch gerne weiter noch machen.
Gehört zu Ihrem Selbstverständnis als Bundesbeauftragte eben auch, dass Sie wirklich da klar Stellung beziehen müssen?
Ich bin Beauftragte der Bundesregierung, aber für die queere Community. Natürlich muss ich deshalb auch klar Stellung beziehen, wenn Teile der Community angegriffen oder vielleicht verächtlich gemacht werden.
Bleiben wir beim Thema, schauen aber auf die politische Dimension dieser Debatte. Sie sind als Bundesbeauftragte angedockt am Bundesfamilienministerium. Und die Ministerin Karin Prien von der CDU, die hat ihren Beitrag auch recht scharf kritisiert. Wie sehr belastet das Ihr Verhältnis?
Das belastet unser Verhältnis, glaube ich, gar nicht. Frau Prien und ich, wir haben auch demnächst ein Gespräch, das war regulär sowieso angesetzt. Wir haben jetzt auch keinen Streit miteinander. Klar gibt es manchmal in der Öffentlichkeit Debatten, die werden dann auch ein bisschen härter aufgegriffen. Und wir haben auch sicher unterschiedliche Meinungen. Ich bin auch nicht mit allem zufrieden, was sie macht. Und da äußere ja auch ich entsprechend Kritik. Das gehört für mich ganz normal zum politischen Verlauf einfach mit dazu.
Da muss man vielleicht auch nochmal sagen, nicht jeder weiß, Sie sind in der SPD, Frau Prien in der CDU. Wenn Sie sagen, da gibt es auch Debatten, die da sozusagen mit reingemischt werden. Ein Punkt ist, der wird auch gerade kritisiert in den Medien, der Begriff Queer-Politik wurde aus dem Titel Ihres Referats gestrichen. Und auch beim Aktionsplan der Bundesregierung Queer Leben zeichnet sich eine inhaltliche Neuausrichtung ab. Fühlen Sie sich da ausgebremst?
Ich muss hier kurz nochmal zwei Sachen etwas klarer machen. Das eine ist, ich bin unabhängig. Das heißt, auch mein Team ist zwar angestellt am Familienministerium. Wir arbeiten aber unabhängig auch von den Referaten. Und das betroffene Referat ist quasi auch eins, das gab es schon vorher im Haus. Und ja, der Titel dort wurde jetzt angepasst. Das Wort Queerpolitik wurde gestrichen. Mich ärgert sowas, weil diese ganzen Begriffdebatten finde ich unnötig. Ich finde, sie gehen daran vorbei, was für eigentliche Herausforderungen wir haben. Und ich befürchte, dass hier eben jemand wahrscheinlich aus reinem Verwaltungshandeln den Titel gestrichen hat, ohne zu bedenken, was das gegebenenfalls für Auswirkungen hat, auch für die Community. Weil natürlich viele in der Community jetzt das Gefühl haben, ihnen wird dort etwas genommen, auch wenn es nur ein Wort ist. Aber das macht was mit der Identität, mit der Sorge, nicht gesehen zu werden.
Ich hatte ja schon den Aktionsplan Queer Leben angesprochen. Der bundesweite Plan stammte noch aus der Zeit der Ampel und hatte das Ziel, die Akzeptanz und den Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu stärken. Wie geht's weiter damit?
Beim Aktionsplan Queer Leben, da wäre ich jetzt noch drauf gekommen, da ist es so, der ist nicht beendet. Die Maßnahmen, die begonnen wurden, werden auch weiter umgesetzt. Ich habe auch mit dem Ministerium ausgemacht, dass ich quasi gegen Ende des Jahres nochmal einen weiteren Bericht anfordern werde, sprich bei allen Ministerien nachfrage, was ist denn passiert mit den noch offenen, einen Drittel war es ja schließlich am Ende von den Maßnahmen, um zu gucken, was hat die Regierung noch gemacht seit 2025. Und mein Ziel ist es auch, weitere Maßnahmen mit den einzelnen Häusern zu besprechen. Was stimmt, ist, dass es keine große Neuauflage geben wird. Aber die braucht es auch gar nicht, weil im letzten Aktionsplan so viele weitere Forderungen aufgestellt wurden und Maßnahmen und Ideen, die aber einfach noch nicht in dem bisherigen Plan drin standen. Das heißt, wir finden da auch ganz entspannt auf anderen Wegen Sachen, wie die Regierung weiterhin sich für die Community einsetzen kann.
Haben Sie trotzdem vor dem Hintergrund dieser Diskussion um den Begriff Queer, die unklare Zukunft des Aktionsplans, wenn ich Sie richtig verstanden habe, und auch die Kritik der Ministerin an Ihrem Post, an Ihrer Arbeit letzten Endes. Haben Sie das Gefühl, da wird Ihre Arbeit ausgebremst? Können Sie sagen, wie wirkt sich das alles auf Ihre Arbeit aus?
Ausgebremst ist, glaube ich, nicht das Wort, was ich wählen würde, aber es ist natürlich so, wenn ich mich gerade inhaltlich daran setzen möchte, wie wir eben den Aktionsplan weiter fortschreiben oder wie wir weitere Gesetzesvorhaben voranbringen, ich dann aber zu Recht erstmal in Erklärung und in ein Nachfragen gehe, warum denn jetzt hier irgendwas gestrichen wurde, dann ist das zusätzliche Arbeit, die ich gerne woanders reinstecken würde. Ähnlich verhält es sich mit Flaggendiskussionen. Das sind alles Sachen, die brauchen wir eigentlich nicht, weil das bringt nichts für die Community vor Ort. So, die queeren Menschen wollen sehen, dass sie in Sicherheit leben können, wollen sehen, dass sie frei leben können, dass ihre Familien sicher sind. Und keine Flaggendiskussion und keine Diskussion über Begriffe ändert daran irgendwas.
Flaggendiskussion, Sie sprechen von der Regenbogenfahne, über die sprechen wir später noch. Ich möchte ganz gern noch mal schauen auf das Programm Demokratie leben. Da drohen Kürzungen, wohl auch für queere Projekte. Haben Sie dort Einfluss?
Das wird ein Gegenstand unseres Gesprächs sein, also von der Ministerin und mir. Ich habe mich in einem Schreiben an sie gewandt, weil ich eben auch die Gefahr sehe, dass wenn queere Projekte und Vielfalt nicht explizit genannt werden in der Förderrichtlinie, dass es dann schwerer ist für Vereine, sich weiterhin zu bewerben um Geld von Demokratie leben. Und es ist eines der wichtigsten Förderprogramme, das wir haben im Bereich Demokratie, Vielfalt, Zusammenhalt, Gesellschaft. Und dementsprechend versuche ich dort alles, was geht, um mich mit einzubringen. Gleichermaßen stimmt es natürlich, dass die Erstellung der Förderrichtlinie allein im Hause der Familienministerin liegt und demnach auch vor allem auf ihrem Tisch. Aber ich weiß, dass sie auch schon einige Gespräche führt zu dem Thema und gehe davon aus, dass da noch Bewegungsspielraum ist.
Frau Koch, Kritik kommt auch aus der Community selbst. Da wird Ihnen vorgeworfen, Sie seien zu wenig sichtbar, zu wenig durchsetzungsstark. Was antworten Sie darauf?
Also sehen wird man mich in den nächsten Monaten sehr häufig, und zwar auf den CSD-Demonstrationen in ganz Deutschland. Genau da versuche ich nämlich einerseits mit aufzunehmen, was bewegt gerade die Community, aber eben auch zu zeigen, wir sind da. Also ich als Vertreterin der Bundesregierung nehme ernst, was dort im ländlichen Raum passiert. Ich sitze natürlich nicht mit am Kabinettstisch, das ist ein Fakt. Und trotzdem eben die Debatte zum Beispiel um den Aktionsplan, dass er eben nicht einfach beerdigt wurde. So, das ist auch Verdienst von meinem Amt und von meinem Einfluss, auch dass dieses Jahr wieder die Bundesregierung, diesmal explizit die Regierung in Form von meinem Amt, nicht nur ein einzelnes Ministerium am CSD Berlin teilnehmen wird. Also da ist so eine Sichtbarkeit gegeben. Aber ich verstehe die Community auch, dass sie Sorgen hat, dass es nicht reicht, so dass da mehr kommen muss. Ich nehme das für mich eher als ein Ansporn mit, noch mehr auch in Gespräche zu gehen.
Wollen wir nochmal dabei bleiben und nochmal schauen, wie viel Gestaltungsmacht Sie tatsächlich haben. Das heißt, Ihr Vorgänger, Sven Lehmann von den Grünen, der hatte mehr direkten Zugang zur Regierung. Fehlt Ihnen dieser Hebel?
Sven Lehmann war parlamentarischer Staatssekretär und dadurch automatisch natürlich hin und wieder mal am Kabinettstisch. Das ist bei mir nicht der Fall. Aber diese Unabhängigkeit ist auch manchmal ein Vorteil. Und wie gesagt, ich gehe vor allem in Gespräche mit den Ministerien, mit den Fraktionen und versuche eben dadurch durch viel Erklären, mein Job hat viel mit Erklären auch zu tun, zu überzeugen, dass das, was die Community fordert, nicht irgendwelche Randideen sind, sondern sie kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Es sind Millionen Menschen, die jedes Jahr auf die Straße gehen und demnach auch wichtig, dem zuzuhören. Und mein Job ist genau das, in der Regierung stark zu machen.
Zu Gast im ARD-Interview der Woche die Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, Sophie Koch. Frau Koch, wir haben jetzt schon mehrmals den Begriff queer benutzt. Der Begriff ist auch innerhalb der Community durchaus umstritten. Können Sie die Debatte nachvollziehen und warum entscheiden Sie sich dafür, den Begriff queer zu benutzen?
Ich entscheide mich dafür, weil er ein selbsteroberter Begriff ist, sage ich mal. Früher wurde der eher abwertend genutzt. Heutzutage nutzen den queere Menschen sehr selbstbewusst. Und ganz ehrlich, also die einfache pragmatische Variante ist, queer ist kürzer, als jedes Mal alle Buchstaben oder alle einzelnen sexuellen Identitäten aufzuzählen. Deswegen ist es auch so ein Oberbegriff. Aber ich verstehe total, wenn jemand zum Beispiel auch sagt, hey, ich will mich nicht queer nennen, weil ich bin schwul. Oder ich will mich nicht queer nennen, weil ich bin lesbisch. So, das ist total okay, weil das ist ja eine total individuelle Geschichte. Für mich, ich mag den Wort queer, queere Community. Und wir sind halt ein was Vereinendes vor allem. So. Also wir stehen füreinander, aber wir sind gleichermaßen so viele. Ich habe es ja gesagt, ne, eine Million Menschen gehen auf die, oder über Millionen von Menschen gehen bei den Demonstrationen auf die Straße. Das sind natürlich ganz viele unterschiedliche Personen. die sich auch ganz unterschiedlich vertreten sehen wollen. Deswegen ist es auch okay, wenn es da mal Debatten gibt. Das Entscheidende ist, dass wir am Ende zusammenstehen.
Also, dass der Begriff queer auch durchaus polarisiert, nehmen Sie dann in Kauf?
Ja, wobei ich auch das Gefühl habe, dass die Polarisierung manchmal aus der Community kommt, aber vorrangig, ehrlich gesagt, eher von außen polarisiert wird.
Gleich möchte ich mit Ihnen über die Sicherheit auf den CSD-Demos sprechen. Bevor wir darauf schauen, noch ein kurzer Blick auf Sie persönlich. Ich nenne ein paar Fakten. Sie antworten bitte kurz nur mit Ja oder Nein und korrigieren, falls nötig. Verstanden und einverstanden?
Jawohl.
Sie wurden 1993 im sächsischen Vogtland geboren.
Korrekt.
Sie haben Politik studiert.
Ja.
Sie sind SPD-Politikerin und auch weiterhin im Landtag in Dresden aktiv.
Genau.
Sie mögen die Musik von Taylor Swift.
Absolut.
Warum?
Weil sie für nahezu jede Form, in der man sich befindet, ob man traurig ist, fröhlich ist, gestresst ist, genervt, für alles gibt es ein Lied.
Und als Beauftragte der Bundesregierung wollen Sie zwischen Politik und Community vermitteln. Das war das Ziel, was Sie am Anfang gesagt haben. Bleibt es dabei.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank. Ab jetzt gerne wieder ausführlicher. Ein sichtbarer Ausdruck sexueller Vielfalt sind ja die Christopher Street Day Demonstrationen. Die ersten CSDs in diesem Jahr gab es bereits. Mhm. Wie ich höre, waren Sie auch schon dabei. Mhm. Manche sagen, Gleichberechtigung ist doch erreicht. Brauchen wir CSDs überhaupt noch? Oder anders gefragt, wie steht es insgesamt um die Situation queerer Menschen in Deutschland?
Mhm. Ich glaube, diese Saison wird sehr stark zeigen, warum wir weiterhin CSD-Demonstrationen brauchen. Das eine ist, dass wir merken, der Wind wird rauer, Queerfeindlichkeit nimmt zu, Kampagnen nehmen zu, aber natürlich auch Straf- und Gewalttaten. Das zeigen die Zahlen vom BKA ganz stark, dass da einfach die Lage für queere Menschen in Teilen der Gesellschaft gefährlicher wird. Und auf der anderen Seite haben wir viel, sehr viel erreicht in den letzten Jahren. Das stimmt. Also das Selbstbestimmungsgesetz, die Ehe für alle. Aber wir haben in der Tat auch noch Lücken. Zum Beispiel, wenn es um das Abstammungsrecht geht. Das bedeutet, dass zum Beispiel lesbische verheiratete Paare nicht automatisch beides Mütter sind, wenn die eine das Kind auf die Welt bringt, sondern die andere Mutter muss das Kind sehr, sehr umständlich adoptieren. Das ist was anderes bei zum Beispiel heterosexuellen Paaren. Wenn da ein Kind in der Ehe geboren wird, sind automatisch beide Elternteile die Eltern. Und da frage ich mich, warum machen wir da einen Unterschied für das Kind? Weil wenn es mir ums das Wohl des Kindes geht, dass es sicher aufwachsen kann, dann muss ich diese Ungerechtigkeit zum Beispiel ganz dringend noch beheben. Und das ist auch wirklich ein wichtiges Anliegen für die Community.
Und das ist auch ein Anliegen, was bei den CSDs in diesem Jahr auf die Straße getragen wird?
Das Abstammungsrecht mit Sicherheit, die Frage der Sicherheit generell und auch die Forderung, Artikel 3 des Grundgesetzes zu ergänzen. Weil die sexuelle Orientierung als ein wichtiges Merkmal dort aktuell noch fehlt und ja Menschen unter diesem Grundgesetz bis in die 90er Jahre wiederum noch verfolgt wurden, weil sie zum Beispiel schwul waren.
Sie haben es schon angesprochen, rechtsextreme Gruppen mobilisieren verstärkt gegen CSD-Demonstrationen, gegen queere Veranstaltungen. Was würden Sie sagen, wie sicher sind CSDs in Deutschland heute?
Also man hat einen deutlichen Unterschied gesehen von 2024 zu 2025. 2024 ging das verstärkt los, dass rechte Gruppen demonstriert haben am Rande von CSD-Demonstrationen, auch übergriffig geworden sind. Das war im letzten Jahr schon weniger, auch weil die Polizei deutlich besser vorbereitet war. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass auch dieses Jahr die CSDs sichere Orte sind. Das Entscheidende ist immer die An- und Abreise, aber auch vor allen Dingen der Alltag. Ich glaube, die meisten queeren Menschen haben eher Sorge, wenn sie im Alltag mit ihren PartnerInnen Händchen haltend durch die Straßen laufen, ob sie dann, weiß ich nicht, beleidigt werden, angespuckt werden oder ähnliches. Da ist halt nicht der Schutz einer Demonstration drumherum, sondern da sind sie eben im Zweifel auf sich und auf die Gesellschaft drumherum alleingestellt.
Was sagen Sie denen, die verunsichert sind?
Ich verstehe diese Verunsicherung, weil sie kommt eben nicht von ungefähr. Ich kann aber nur sagen, dass ich auch viel Hoffnung habe und viel Mut. Eben gerade, wo ich jetzt in Limburg war, an der Lahn, was ja doch auch eher ein ländlicherer Raum ist, wie viele dort auf die Straße gegangen sind, auch gesagt haben, es waren noch mehr als letztes Jahr und gefühlt wachsen CSDs jedes Jahr mehr an. Das heißt, mehr Leute sind entweder Teil der Community oder stehen ja auch einfach unterstützend an unserer Seite. Und das ist es, was mir Mut gibt, was mir Hoffnung macht und was hoffentlich jetzt bei der CSD-Saison in diesem Jahr ganz, ganz vielen Menschen auch Mut gibt.
Für manche Beobachter sind CSDs an der Grenze zwischen politischem Protest und Event. Die Entscheidung in Dresden, Teile des CSDs nicht mehr als politische Versammlung einzustufen, hat Kritik ausgelöst, auch von Ihnen. Mhm. Warum genau?
Ich glaube, die meisten denken bei Demonstrationen an eine Demo, wo jemand steht, Schilder hochhält und Parolen ruft. Das mag auch meistens so sein. Wir wissen aber aus der Geschichte, dass eben der Protest von der queeren Community deutlich bunter ist, musikalischer ist, vielfältiger ist. Und trotzdem ist es immer ein Protest, weil wir eben nicht nur tanzen und Spaß haben, sondern da stehen politische Botschaften dahinter. Deswegen sind für mich CSD-Demonstrationen ohne Wenn und Aber politische Demonstrationen. Ich finde es deswegen auch schwierig, da jetzt eine Entscheidung zum Beispiel in Dresden treffen zu wollen, politischerweise, ob eine CSD-Demonstration in ihrer Gänze auch mit der Kundgebung drumherum eine Veranstaltung oder eine Demonstration ist. Wir werden gucken, was da in Dresden rauskommt. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen, werde auch, wenn eine Demonstration stattfindet, vor Ort sein. So ist es ja auch mein quasi Heimat-CSD, da im Vogtland der Plauener quasi auch, aber in Dresden wohne ich. Dementsprechend, ja, für mich sind das auf jeden Fall politische Demonstrationen.
Frau Koch, wir haben das Thema schon so ganz kurz angerissen. Ein Symbol für die queere Community ist die Regenbogenflagge. Sie wird seit dem letzten Jahr im Bundestag oder am Bundestag nur noch einmal im Jahr gehisst. Sie hatten das kritisiert. Ist das ein Rückschritt, dass die Flagge nur noch an einem Tag gehisst wird?
Eine Sache, die bei der Debatte oft untergeht, ist, wann sie am Bundestag gehisst wird. Und das finde ich ja eigentlich ein super starkes Symbol, nämlich eben am 17.05. am Eider Hobbit, am Internationalen Tag gegen Queerfeindlichkeit. Meine Hoffnung war eigentlich auch, und das habe ich auch versucht, ich habe einen Brief geschrieben an die Ministerien der Bundesregierung, den Bundeskanzler und auch an Frau Klöckner als Bundestagspräsidentin, mit dem Vorschlag, durch dieses Jahr eben keine Debatten zu führen, wann wird was wo wie gehisst, sondern sich einheitlich dazu zu entscheiden, den Eider Hobbit zu nutzen und als starkes Signal auf allen Gebäuden die Regenbogenflagge zu hissen. Da der 17. dieses Jahr ein Sonntag ist, war mein Vorschlag zu gucken, nehmen wir einfach den Montag darauf und unterstützen das dann wiederum auch, dass die Mitarbeitenden der Häuser dabei sein können, dass wir es öffentlichkeitswirksam nutzen, Pressemitteilungen, Social Media rausgehen.
Wie ist das Echo?
Ja. Ja, genau. Leider muss ich sagen, selbst bei so einer simplen Entscheidung, manche Ministerien und auch der Bundestag werden am 17.05. hissen, andere am 18., andere auch an ganz anderen Tagen. Auf jeden Fall zeigt sich, wir haben es nicht geschafft, eine einheitliche Entscheidung zu schaffen. Finde ich jetzt schade, aber dann ist es so. Auf der anderen Seite sehen wir dann jetzt an verschiedenen Tagen eine Regenbogenflagge über Bundesbehörden. Nächstes Jahr ist der 17.05. ein Montag. Dann versuche ich es einfach nochmal.
Das heißt, dann haben wir eine neue Debatte dann. Was man aber auch, wenn man mit offenen Augen durchs Regierungsviertel in Berlin geht, sagen muss, diese ganze Debatte um die Regenbogenfahne auf dem Reichstag hatte zum Effekt, dass zum Beispiel die U-Bahn-Stationen am Bundestag quasi regenbogenfarbig gestaltet wurde. Das ist natürlich ein Effekt, der hat Sie gefreut wahrscheinlich?
Ich fand das total schön. Ich finde es schade, dass es nicht dauerhaft so ist. Ich weiß zum Beispiel in Köln hat man, glaube ich, einfach eine Station dann einen Regenbogen gelassen. Ja, das ist, was ich halt so ein bisschen, ich sag mal, schade finde an diesen Debatten, hissen wir jetzt die Flagge, wann und wo und wie, ist, dass es eben ablenkt von den anderen Herausforderungen, die ich schon angesprochen habe, die wir haben, nämlich die Sicherheit von queeren Menschen, die Ungerechtigkeiten, die wir noch haben bei queeren Familien. So. Darüber reden wir nicht, wenn wir halt darüber reden, wann und wo wir eine Flagge hissen. Und trotzdem sind auch diese Symbole eben wichtig für die Community.
Was sagen Sie denen, die irgendwie auch genervt sind von Regenbogenaufklebern an Supermärkten, an Bahnhöfen und so weiter?
Das tut mir leid, dass die bunte Farben scheinbar so schlimm finden. Ich finde einen Regenbogen, also ich würde gern von den Menschen dann wissen, warum, weil es ist wirklich nur ein Regenbogen. Früher waren das irgendwie Kinderspielzeuge, die auch bunt waren. Das hat auch niemanden gestört. Und jetzt sind es halt Flaggen, die sichtbar sind. Ich glaube nicht, dass sich die Menschen an den Symbol der Flagge stören, sondern eher an den Menschen, die dahinter stehen. Und denen kann ich halt dann nur leider eine klare Absage erteilen.
Ich würde mit Ihnen gerne noch auf ein Thema schauen, was auch viele Menschen bewegt, die Leihmutterschaft. Ein prominenter Fall sorgt da aktuell für Diskussionen, eigentlich in Deutschland verboten. Was sagen Sie, sollte Deutschland das Thema Leihmutterschaft politisch neu regeln?
Ich habe bei dem Thema keine abschließende Meinung, bin ehrlich gesagt auch noch skeptisch und weiß auch, dass es ein Thema ist, was viel Diskussion erstmal braucht innerhalb der Gesellschaft in Deutschland, ehe man dort zu einer Entscheidung braucht. Das ist generell eine Sache, die wir, glaube ich, machen müssen, so große gesellschaftliche Debatten auch mal zu auszudiskutieren und abzuwägen, ehe wir dort eine Entscheidung treffen. Das Entscheidende für mich ist bei der Sache, dass es zeigt, viele, zum Beispiel homosexuelle Paare, lesbische Paare, schwule Paare, auch generell queere Familien, haben einen Kinderwunsch. Deutschland ist ein Land, was immer weniger Kinder hat. Und ich finde, wir sollten dringend politisch überlegen, wie können wir denn queere Familien dabei unterstützen, diesen Kinderwunsch wahr werden zu lassen. Ich denke da zum Beispiel auch dran, dass lesbische Paare seltenst finanzielle Unterstützung bekommen, bei künstlicher Befruchtung zum Beispiel. Wo das bei Heteropaaren da schon mehr Förderung gibt, bei lesbischen Paaren gibt es das nicht, obwohl wir dort quasi auch dazu beitragen könnten, dass mehr Kinder auf die Welt kommen.
Zum Schluss möchte ich nochmal auf den 17. Mai, den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit schauen mit Ihnen. Er erinnert ja an die Streichung von Homosexualität als Krankheit aus dem Diagnoseschlüssel der Weltgesundheitsorganisation. Das war am 17. Mai 1990. Was ist denn für Sie die zentrale Botschaft dieses Tages?
Ja, die zentrale Botschaft dieses Tages ist die gleiche wie eigentlich jeden Tag für die Community, nämlich dass queere Menschen vor allem sicher, frei und selbstbestimmt in dieser Gesellschaft leben wollen und wir dafür eben noch einiges machen müssen.
Was muss sich denn aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren nochmal ganz konkret ändern?
Ja, also ich würde auf jeden Fall gern dazu beitragen, dass eben diese queerfeindlichen Straftaten wieder abnehmen, dass wir als Gesellschaft eben genau diese Akzeptanz für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt verstärken können. Wir waren da, glaube ich, schon mal auf einem besseren Weg. Ich möchte sehr gern, dass queere Familien endlich gleichberechtigt sind. Dafür müssen wir das Abstammungsrecht anpassen. Und mein Ziel ist es auch, dass wir das Selbstbestimmungsgesetz verteidigen und vor allen Dingen aber auch Artikel 3 ergänzen, weil die Würde des Menschen ist unantastbar, das stimmt. Und alle Menschen sind gleich, sollte eben auch für Menschen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen gelten.
Sagt Sophie Koch, Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.
Kultur.
Ein neuer Film aus der erfolgreichen Comedy-Reihe März gegen März kommt ins Fernsehen und steht jetzt schon im ZDF-Streaming-Portal. Grund zur Freude für alle Fans von Christoph Maria Herbst. In der Serienverfilmung der Tagebücher von Etty Hillesum ist Sebastian Koch zu erleben. Melanie von Bismarck mit den Mediathekentipps.
Paartherapie und Scheidung haben Anne und Erik Merz hinter sich. Aber so richtig ohne einander können sie auch nicht. Als Erik einen Preis bekommen soll, ist seine Ex-Frau jedenfalls die Einzige, die das zu würdigen weiß.
Oh, der Ehrenpreis. Das ist doch das dicke Ding da, ne? Toll.
Zur Preisverleihung reist die komplette Familie an, auch der demente Schwiegervater. Annes Mutter spricht aus, was andere denken.
Wieso ist immer alles so? Immer ist alles so, wie ich dachte, dass es nie sein soll.
Es sind Szenen wie diese, in denen sich Komisches und Tragisches die Waage halten, die die Comedy-Serie März gegen März von Stromberg-Autor Ralf Hussmann so erfolgreich gemacht haben, dass nun schon die dritte Spielfilmfortsetzung ins Fernsehen kommt. Christoph Maria Herbst und Annette Frier glänzen erneut perfekt eingespielt in den Hauptrollen. März gegen März, Geständnisse, steht für ein Jahr im ZDF-Streaming-Portal. Schauplatz Amsterdam. Die Nazis haben die Stadt besetzt. Die Studentin Etty wirft es vollends aus der Bahn, als ihr Professor entlassen wird und sich das Leben nimmt. Etty leidet zunehmend unter Ängsten, sucht Hilfe bei dem unkonventionellen Psychotherapeuten Julius Spier, gespielt von Sebastian Koch. Auf sein Anraten hin beginnt sie, Tagebuch zu schreiben.
So viele Hemmungen. Ich traue mich nicht, das aufzuschreiben. Es frei herausströmen zu lassen. Und doch, das muss sein.
In 6 Folgen erzählt die Dramaserie Etty die Geschichte einer hochsensiblen jungen Jüdin, die inmitten von Faschismus und Antisemitismus durch ihr Schreiben zu innerer Freiheit findet. Regisseur und Autor Hagai Levi ließ sich von den Schriften von Etty Hillesum inspirieren, die in Auschwitz ermordet wurde und deren Tagebücher in 20 Sprachen übersetzt wurden. Mit einem Kunstgriff verleiht Levi dem Stoff zeitlose Aktualität. Er versetzt die Handlung aus den 40er Jahren in die Gegenwart. Etty steht noch bis November in der Arte-Mediathek.
So, jetzt geht's um die Wurst, kann man schon wirklich sagen, beim Eurovision Song Contest. Und zwar sind Israel und Bulgarien im Rennen. Bei der Auswertung war Israel lange auf den, bei den Top 10 und ist dann ganz nach vorne gerutscht. Und wir fragen uns auch hier im Laufe der Infonacht, wie politisch ist eigentlich der ESC? Naja, gut, dass er sehr politisch ist, das wissen wir. Aber welche Rolle der ESC als Politikum auch in diesem Jahr spielt, das fragen wir uns natürlich auch. Hier gibt es gleich die nächsten Nachrichten. Danach hören wir uns wieder in der ARD-Infonacht.
Nachrichten mit Lukas Haack. Guten Morgen. Der gestrandete Buckelwal, der mit einer aufwendigen Rettungsaktion in die Nordsee geschleppt wurde, ist tot. Vor der dänischen Küste war Ende der Woche ein toter Wal angeschwemmt worden, der von der Beschreibung her zu dem geretteten Wal gepasst hat. Jetzt hat die Tierärztin, die bei der Rettungsinitiative dabei war, bestätigt, dass es sich um dasselbe Tier handelt.
Damit wir dann wirklich Sicherheit bekommen haben, dass das der richtige Tracker ist, haben die den vor Ort abgebaut. Und ich habe dann später die Tracker-Nummer verglichen und konnte dann endgültig sagen, ja, das ist genau der Tracker, den wir verbaut haben.
Der Wal hatte sich in der Ostsee verirrt und war da über Wochen immer wieder an der deutschen Küste gestrandet. Eine private Initiative brachte ihn dann in die Nordsee. Mehrere Experten hatten schon kurz nach der Aktion gemutmaßt, dass die Überlebenschancen für den stark geschwächten Wal gering sind. Beim Eurovision Song Contest sind gerade die letzten Punkte verteilt worden. Bulgarien hat gewonnen. Für Deutschland sah es nicht so gut aus. Es ist auf Platz 23 von 25 Ländern gelandet. In Modena in Italien ist ein Mann in eine Gruppe Fußgänger gerast. 8 Menschen wurden dabei verletzt, 4 von ihnen schwer. Eine der Schwerverletzten ist laut dem Bürgermeister von Modena eine Frau aus Deutschland. Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen. Er hatte nach der Fahrt noch versucht, Passanten mit einem Messer zu verletzen.
WDR aktuell aus der Region.
Die Fußballfans von Rot-Weiß Essen feiern das Erreichen der Relegation um den Aufstieg in die zweite Liga. Beim Spiel in Ulm gewann Essen noch durch ein Tor in der Nachspielzeit und zog in der Tabelle an Duisburg vorbei. Maxi Savas, WDR Essen, war am Abend bei den Fans auf der Rüttenscheider Straße.
Nicht nur im Stadion in Ulm sind die Essener Fans eskaliert, sondern definitiv hier auch auf der Rü in Essen. Es gab hupende Autos, es gab Fangesänge, Menschen lagen sich in den Armen. Viele haben ja auch gesagt, genau für solche Momente, da lieben sie ihren Verein. Denn genau jetzt, das was hier passiert, dieses Emotionale, diese Spannung und dann diese Gefühlsexplosion, das macht diesen Verein so besonders. Ein Aufstieg in die zweite Bundesliga würde den Verein natürlich sportlich und auch wirtschaftlich einen starken Schritt nach vorne bringen.
Wenn Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann nächste Woche den WM-Kader vorstellt, könnte es eine Überraschung geben. Der Sportsender Sky meldet, dass er Manuel Neuer nominieren will. Neuer hat seine Karriere in der Nationalmannschaft eigentlich schon beendet. Nagelsmann war am Abend im ZDF zu Gast. Zu den Spekulationen wollte er aber noch nichts sagen. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht zieht vom Rheinland her neuer Regen auf, dazu zwischen 1 und 7 Grad. Der Tag geht dann teilweise noch mit Sonne los, nachher ziehen dann aber wieder verbreitet Wolken auf, die auch Regen bringen. Dazu in Bad Berleburg höchstens bis 12 Grad, Nettersheim kommt auf 13, in Olpe sind bis 15 Grad drin. Morgen ist es dann auch oft grau, vereinzelt kommen Gewitter runter, dazu sind bis 18 Grad drin. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, es ist ein Falschfahrer auf der B217 Hameln Richtung Springe zwischen Bad Münder und Bad Münder am Deister und Völksen. Kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen, Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Dann eine Entwarnung für die B5 Nauen Richtung Charlottenburg. Es ist kein Falschfahrer mehr zwischen Wustermark Ost und Dalgo Döberitz unterwegs. A1 Lübeck Richtung Hamburg ist in Höhe Hamburg-Morfleet nach einem Unfall gesperrt. A39 Richtung Wolfsburg ist zwischen Bad Deckenstedt und Westerlinde wegen Aufräumarbeiten gesperrt. Dann die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Duisburg künftigen Brückenarbeiten bis Dienstag früh gesperrt. Die A61 Mönchengladbach Richtung Venlo zwischen Kreuz Mönchengladbach und Mackenstein habe eine Sperrung in beiden Richtungen bis Montag 5 Uhr. Die A67 Darmstadt Richtung Mannheim ist zwischen Lorsch und dem Firnheimer Dreieck wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen etwa 5 Uhr gesperrt. Die Umleitungsempfehlung führt ab dem Darmstädter Kreuz über die parallel verlaufende A5. Und die A96 Lindau Richtung München ist zwischen Dreieck München Südwest und dem Tunnel Gräfelfing nach einem Unfall gesperrt. Gute Fahrt!
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Ich bin Milat Kupay. Im vergangenen Jahr folgten mehr als 100.000 Menschen dem Aufruf des vorbestraften Rechtsextremen Stephen Yaxley Lennon, aka Tommy Robinson. Sie demonstrierten unter dem Motto Unite the Kingdom in London. Offiziell ging es um das Thema Redefreiheit, aber unter den Demonstrierenden und Sprechern dominierte vor allem die Wut gegen Großbritanniens Asylpolitik. Gestern hat Robinson die zweite Unite the Kingdom Demonstration in London organisiert. Franziska Hoppen.
Keir Starmer ist ein Idiot, lautet die noch höfliche Übersetzung. Immer wieder fallen Demonstranten in diesen Sprechchor ein. Zwischen tausenden England-Flaggen und dem Union Jack ist oft auch das Gesicht des Premiers auf Plakaten zu sehen, mit Sätzen wie "Sperrt ihn weg". Demonstrant Kevin Wilding etwa sagt, es sei Zeit für die gesamte Labour-Regierung zurückzutreten. Labour habe nicht genug gegen Migration getan, das ist immer wieder von den Teilnehmern zu hören, auch von Mark Cook. Er sagt, er habe das Vertrauen in die Politik verloren, traue dem Premier nichts mehr zu. Die Regierung wird vom Volk eingesetzt, um eine Aufgabe zu erfüllen. Offensichtlich ist Starmer dazu nicht in der Lage und die Konservativen sind es auch nicht. Es ist also an der Zeit, ob es den Leuten gefällt oder nicht, dass sich etwas ändert. Lasst Reform an die Macht kommen, gebt ihnen eine Chance.
Let reform come in, give them a chance.
Fast alle unterstützen im Gespräch die Rechtspopulisten von Reform UK, die bei den Regional- und Kommunalwahlen vergangene Woche massive Zugewinne erzielt haben. Auch Demonstrantin Lawrence Watson. Nigel Farage wird unser nächster Premier. Ich hoffe, er hält, was er verspricht. Wen nicht, wem sollen wir dann noch vertrauen? Ein Wunderpunkt für viele? Asylsuchende würden angeblich mehr Geld von der Regierung bekommen als bedürftige Briten. Dabei erhalten sie weniger Geld vom Staat als Arbeitslose. In dem Zusammenhang kommt die Sprache auch auf Labours unbeliebte Kürzung des Heizkostenzuschusses für Rentner. Noch einmal Mark Cook. Wir haben unser ganzes Leben für alles, was wir haben, gearbeitet. Das ist nicht viel und vielen anderen geht es genauso. Wir sind Rentner, aber sie haben uns das Geld für die Heizung abgezogen. Deshalb müssen wir manchmal ohne Heizung auskommen. Justizminister David Lammy hatte im Vorfeld der Großdemonstration getwittert, dass die Organisatoren des Protests zu Hass und Spaltung aufrufen und Großbritannien nicht widerspiegeln würden. Organisiert hat den Protest der vorbestrafte Rechtsextreme Stephen Yaxley Lennon, besser bekannt als Tommy Robinson, der auch von der Bühne zu den Demonstranten sprach. Zudem untersagte die Regierung im Vorfeld 11 rechtsextremen Agitatoren die Einreise. Und die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Doch aus Sicht von Demonstrant Kevin Wilding seien hier nur gewöhnliche Briten unterwegs. Das sind normale Leute mit Kindern, Hunden, Familie, Großeltern. Das sind keine rechtsextremen Anarchisten, sondern normale arbeitende Leute. Eine erste Auflage des Unite the Kingdom Protests im vergangenen September hatten mehr als 100.000 Menschen besucht. Dabei wurden gut 2 Dutzend Polizisten verletzt. Stellenweise kam es zu Ausschreitungen. Diesmal hatte die Polizei im Vorfeld mit bis zu 50.000 Teilnehmern gerechnet. Der Protest verlief bis zum Nachmittag friedlich. Die Wut auf Starmer jedoch war deutlich zu spüren.
Der britische Regierungschef Keir Starmer ist angeschlagen, wie wir eben gehört haben, auch in dem Bericht. Die Kommunalwahlen für seine Partei Labour sind dramatisch schlecht gelaufen. Es gibt einen zurückgetretenen Gesundheitsminister Streeting, der ihn herausfordert, der inzwischen sein Interesse am Premierposten angemeldet hat. Und da gibt es eben einen Bürgermeister aus Manchester, der demnächst den Kampf um den Parteivorsitz aufnehmen könnte und damit auch Regierungschef werden könnte. Gucken wir uns genauer an mit Alexander Clarkson, Politologe und Historiker. Er forscht am King's College in London zu Deutschland und Europa. Ihn hat mein WDR-Kollegin Rebecca Link gefragt. Keir Starmer, der englische Regierungschef. So ja, unbeliebt wie sonst, selten einer in seiner Vorgänger. Aber warum steht er so in der Kritik? Was wird ihm vorgeworfen, auch aus den eigenen Reihen?
Naja, die Enttäuschung ist groß, einfach weil Starmer vieles versprochen hat an faktisch jeden Flügel seiner Partei und jeder soziale oder ideologische Seite der britischen Gesellschaft. Er hat an der linken oder liberalen Wähler versprochen, auch den linken liberalen Flügel seiner eigenen Partei, dass es eine Zeit des Aufbruchs sein wird, eine Zeit der Reformen, eine Liberalisierung der Gesellschaft und eine Annäherung an die EU, an die rechteren Seiten und die konservativeren Seiten der Gesellschaft, hat er eine viel konsequentere Migrationspolitik, sichere Grenzen und anderen Aspekten einer rechten Agenda. Natürlich stehen beide Wege in Widerspruch. Und er hat als dritter Faktor auch einfach Stabilität und Sicherheit und Wohlstand versprochen. In der jetzigen Lage hat er keinen Flügel und kein Element der Gesellschaft einen Gefallen getan. Er hat keinen Aspekt seiner Agenda, irgendeinen Teil der Gesellschaft entsprochen, deren ideologischen Zielen entsprochen. Natürlich steht er jetzt massiv in der Kritik, weil seine eigene Regierung und das Land eben